Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Und wir knüpfen direkt an die Kulturfrage an und schauen uns das Verhältnis zwischen Staat und Kultur nochmal an. In Deutschland ist das historisch tief geprägt von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Die Zentralisierung und Instrumentalisierung der Kultur führte nach 1945 zu den föderalen Strukturen von heute. Ein System, das die politische Einflussnahme auf Kultur erschweren sollte. In Italien ist das anders. Hier hält der Staat die Kultur traditionell direkt in der Hand. Wer in Rom regiert, regiert auch über Museen, Theater und den staatlichen Rundfunk Rai. Mit Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin ist der Einfluss der Politik auf die Kultur deutlich gewachsen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem setzen wir unsere Reihe über Spezialbibliotheken fort und schauen uns den Einfluss der Künstlerin Marlo Moss auf Piet Mondrian an. Den Anfang macht in dieser Sendung aber ein Ende, denn heute Abend ermitteln Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel zum letzten Mal im Münchner Tatort der grantige Pragmatiker und der kultivierte Skeptiker. Mehr liebevoll ironische Bayern-Folklore geht vermutlich nicht. Unvergänglich heißt der letzte Tatort mit den Kommissaren Bartitsch und Leitmeier. Matthias Dell blickt zurück auf 100 Folgen und 35 Ermittlungsjahre.
Der Tatort ist ein deutsches Ritual. Das heißt, man kriegt zu Hause via Bildschirm Besuch von vertrauten Gesichtern.
Erinnern Sie sich? Ich bin der, der gestern durch Ihr Fenster reingefallen ist. Franz Leitmeier.
Das war der eine, die Rolle vom Urmünchner Udo Wachtfeitel. Der Name des anderen führte anfangs noch zu Missverständnissen.
Bartitschek und Leitmeier.
Ich glaube nicht, dass das so einfach geht, Herr Bartitschek.
Mein Name ist Bartitsch. Bartitsch.
Wenn der Ivo schreit, hat er meistens einen Grund dazu.
Ivo Bartitsch, gespielt vom in Zagreb geborenen Miro Nemetz, war der erste postmigrantische Kommissar im Tatort, der seine Muttersprache zur Ermittlung einsetzte.
A glavni ključ za cijelu kuću ste izgubili.
Da, ja, zagubeno.
Aha. Neu war außerdem, als Bartitsch und Leitmeier 1991 an den Start gingen, zweierlei. Zum einen waren beide jung, zwei Ermittler Mitte 30, in den Rollen von bis dahin älteren Herren wie Gustl Beyerhammer oder Heinz Drache, die den Kommissar als Patriarchen verkörperten. Was?
Dem Maigret-Gefühl der Deutschen irgendwie entspricht. Also, dass man da so einen Altvorderen hat, der am Ende dann auch die Fälle durch Erfahrung löst, durch Lebenserfahrung, die man ihm auch zutrauen kann.
Erinnert sich der Regisseur Dominik Graf, der drei Folgen mit Nemetz und Wachtfeitel drehte. Neu war zum anderen, dass beide Kommissare gleichberechtigt waren und nicht mehr Chef und Assistent. Was immer wieder zu spielerischen Aushandlungen führte.
So wie es aussieht, braucht man bloß noch sein Geständnis. Ja. Wer macht den Guten, wer macht den Bösen?
Kopf oder Zahl?
Zahl für den Guten.
Zahl, du schon wieder.
Passt einfach besser zu mir.
Ja, weil du so einfühlsam bist.
Dafür schreist du besser.
Konkurrenz gab es auch zwischen den beiden Darstellern, gerade zu Beginn. Dominik Graf.
Also ich erinnere mich da an so Schreiereien nachts auf dunklen Münchner Straßen.
Die Spannungen zwischen Nemetz und Wachtfeitel hatten auch etwas Komisches, wie Regisseur Rudi Gaul erfuhr, der 2022 einen Münchner Tatort drehte.
Das hat mir einer von beiden am Set erzählt. Jedenfalls sagt die Mutter zu ihrem Kommissarssohn, achte mal drauf, mein lieber Sohn, wenn ihr zu zweit eine Szene habt, dein werter Kollege tritt immer zuerst links im Bild auf. Ja, warum? Ja, weil das die natürliche Leserichtung ist. So sehen die Zuschauer immer zuerst ihn.
Doch die Reibung sorgte auch für die richtige Betriebstemperatur beim Drehen. Nemetz und Wachtfeitel sind vor der Kamera 35 Jahre älter geworden, aber dabei nie routiniert. Sie blieben offen für Neues, hatten Lust am Ausprobieren und waren
super professionell, auch im Sinne von ein totales Verständnis zu haben, was die Kamera gerade versucht herzustellen auch. Also das hat mich auch schwer beeindruckt, dass sie genau wussten, wie weit, wenn man steht, welche Optik drauf ist und so, was welche Wirkung erzielt und so.
Sagt Katharina Bischof, die 2023 Regie führte bei Hackel, dem 92. Fall des Teams. Von dem werden einerseits große Filme bleiben, wie Dominik Grafs Frau Bu lacht von 1995 oder Der tiefe Schlaf mit Fabian Hinrichs 2012. Die Genauigkeit im Spiel der beiden hat andererseits aber vor allem bewirkt, dass selbst schwächere Folgen besser aussahen, stabil waren, vertraut eben und Humor hatten. Dominik Graf?
Ich finde ja immer bei jeder Geschichte, auch wenn sie noch so düster ist, sollte man sie wirklich an bestimmten Stellen in Filmen auch auflockern können, damit da ein Kontrast entsteht. Und das beherrschen die zwei wirklich enorm.
Wie in der Folge Das Verlangen, der 98. Weihnachten 2025, wo der Ivo und der Franz über die jahrelange Arbeit vom Miro und vom Udo frotzeln.
Schauspieler.
Was?
Die verdienen hier Geld damit, dass sie ihnen Geschichten erzählen.
Die klingen jetzt aber ziemlich überzeugend.
Ja, eben. Ich habe auch mal eine gekannt. Ich hoffe, ich sehe die nie wieder.
Da geht's vermutlich genauso.
Nein, ich meine, das war eigentlich gar keine richtige Schauspielerin, die hat bloß Fernsehen gemacht.
Matthias Dell über den letzten Tatort mit dem Ermittlerduo Bartitsch und Leitmeier heute Abend. Ja, im Fernsehen, im Tatort. Seit Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d'Italia im Oktober 2022 die Regierung in Italien übernommen hat, ist Politik zu einem Machtfaktor in der Kultur geworden. Institutionen werden mit Gefolgsleuten besetzt, wie zum Beispiel am Opernhaus La Fenice in Venedig. Der Schriftsteller Antonio Scurati bekam de facto Redeverbot im Fernsehen, weil er sich kritisch mit der Haltung der Regierung zum Faschismus auseinandersetzt. Das sind ganz andere Verhältnisse als in Deutschland, rein strukturell schon, aber über Ostern schauen wir uns die Kulturpolitik in anderen Ländern mal genauer an. Über Italien konnte ich mit der Philosophin Donatella Di Cesare sprechen, Professorin an der Universität La Sapienza in Rom. Ich habe sie gefragt, wie sich das Verhältnis von Staat und Kultur in den letzten Jahren in Italien verändert hat.
Ja, ich würde sicher von einem Bruch sprechen. Natürlich, es gibt sicherlich auch Elemente der Kontinuität. Kultur war in Italien nie völlig unabhängig von Politik. Was ist aber neu? Die Regierung Meloni hat von Anfang an Kulturpolitik als zentrales Instrument ihres politischen Projekts verstanden. Es geht nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um den Versuch, die kulturelle und historische Selbstdeutung Italiens grundlegend zu verändern. Und ich würde sagen, im Zentrum steht die Absicht, die Art und Weise neu zu bestimmen, wie Geschichte erzählt wird. Und wie vor allem die nationale Identität verstanden wird.
Also es geht um die Instrumentalisierung der Kultur. Für Giorgia Meloni kommt ja die Kultur in ihrer Politik, in ihren Programmen eigentlich deutlich hinter zum Beispiel Infrastruktur, Familie, Verteidigung. Also es ist eine klare Verschiebung.
Genau, es ist eine klare Verschiebung. Man muss natürlich auch sagen, das finde ich sehr wichtig, es geht um kulturelle Hegemonie im Sinne von Antonio Gramsci.
Und, der eigentlich ein linker Denker war.
Der eigentlich ein linker Denker war. Und man muss auch sagen, dass die politische Rechte in Italien historisch keine starke kulturelle und intellektuelle Tradition hervorgebracht hat. Die kulturelle Produktion war über Jahrzehnte hinweg immer von Intellektuellen geprägt, die häufig im Umfeld der Linken waren. Entscheidend aber ist, sie waren nicht unbedingt parteigebunden, sondern waren oft auch gesprochen kritisch. Ich denke zum Beispiel an Pierpaolo Pasolini. Und diese Form von kritischen Intellektualität fehlt heute auf der rechten Seite. Dieses Defizit wird eben durch eine aktive Instrumentalisierung kompensiert. Ich möchte also nur einige Beispiele erwähnen. Besonders sichtbar ist das im öffentlichen Rundfunk, wo zum Beispiel kulturelle Formate zurückgedrängt werden oder eingestellt werden, während neue Programme eingeführt werden, die aber oft kein Publikum haben, kein Publikum erreichen. Und ähnliche Entwicklungen lassen sich auch zum Beispiel bei großen kulturellen Veranstaltungen beobachten. Ja.
Also die Biennale zum Beispiel, oder?
Genau, die Biennale oder der Salone del Libro di Torino sind nur einige vielleicht.
Eine wichtige Buchmesse.
Vielleicht die wichtigste Buchmesse überhaupt. Es geht nicht um die normale politische Alternanz, sondern zentrale Positionen werden systematisch mit Personen aus dem eigenen Umfeld besetzt. Das heißt, über Netzwerke oder persönliche Beziehungen oder eben sogar Familienzugehörigkeit. Und Entscheidung ist eben nicht primär die Kompetenz, nicht die kulturelle Autorität.
Dazu kommt ja noch, dass der Staatssekretär für Kultur Gianmarco Mazzi letztes Jahr angekündigt hat. Und soweit ich das nachvollziehen kann, wurde das auch schon durchgeführt. Zum Beispiel Opern und Sinfonieorchester künstlerisch zu überprüfen, angeblich weil sie international nicht wettbewerbsfähig seien. Wo finden denn sonst noch Überprüfungen statt?
Sehr auch an der Schule. Und das ist das Thema, eine große Diskussion im Moment in Italien. Wir sehen, wie ich gesagt habe, also deutlich auch den Versuch, die historische Erzählung Italiens zu verschieben, insbesondere also die Geschichte des Faschismus zu relativieren und auch die bisherige stark von der Resistenz, vom Widerstand geprägte Perspektive zu relativieren. Und dabei werden so komplexe historische Zusammenhänge vereinfacht, ne, politisch umgedeutet. Und eben ein zentrales Feld ist die Schule, wo bestimmte Inhalte forciert werden, um dann langfristig dann eine neue nationale Erzählung zu verankern. Ja, ich glaube, es geht wirklich um eine strategische Einflussnahme auf das historische Bewusstsein.
Das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Di Cesare, mit der nationalistischen Erzählung, ist das auch ein Aspekt, nach dem Fördermittel und öffentliche Gelder vergeben werden?
Ja, unbedingt. Es geht nicht nur um Inhalte, das heißt um kulturelle Themen, das hat auch so ganz konkrete Nachwirkungen, ja, indem dann also zum Beispiel einige Figuren, einige Intellektuellen dann ausgeschlossen werden, die werden zum Beispiel, ihre Projekte werden nicht mehr finanziert, ja, ganz gezielt.
Der Kulturetat ist ja ohnehin gesunken von 3,8 Milliarden auf 3,5 Milliarden. Also es gibt weniger Geld für die Kultur und unabhängige Kultur, sagen wir mal Theater, auch Kunst und so weiter, die sich vielleicht kritisch mit der Situation in Italien in der Gegenwart auseinandersetzt, die kann eigentlich überhaupt nicht mehr damit rechnen, tatsächlich auch Fördermittel zu bekommen.
Ja, sicher. Und das sieht man also überall. Es ist eine Verarmung des kulturellen Lebens in jeder Hinsicht und dann eine Polarisierung des kulturellen Lebens, die sehr negativ ist. Ja, ich würde sagen, Kultur lässt sich nicht wie politische Macht organisieren, also nicht von oben herstellen. Und das ist das Scheitern dieses Projekts von Meloni.
Aber eine kritische Auseinandersetzung seitens der Intellektuellen gibt es ja. Also da kann man Sie natürlich nennen, da könnte man Antonio Scurati nennen, da könnte man Roberto Saviano nennen. Es ist aber in der Tat, und das haben Sie am eigenen Leib auch erfahren, nicht ganz ungefährlich. Sie sind verklagt worden vom Landwirtschaftsminister Lollobrigida, der deutlich antisemitische Äußerungen getätigt hat, woraufhin Sie ihn kritisiert haben. Also wie würden Sie das einschätzen, sozusagen eine kritische Öffentlichkeit, kritische Intellektuelle, welchen Stand haben die zurzeit in Italien?
Ich finde, eine kritische Opposition ist immer weiterhin lebendig, trotz alledem. Es gibt viele kritische Stimmen. Das Problem ist, dass man eingeschüchtert wird, dass es dann schwierig wird, so frei zu reden, wie eben vor einigen Jahren gewesen ist. Und dass man weniger Raum hat, ja, also zum Beispiel weniger Möglichkeiten in Zeitungen, Fernsehen, und das ist eben der Punkt.
Die Philosophin Donatella Di Cesare über das Verhältnis von Staat und Kultur in Italien.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
In unserer Reihe über Spezialbibliotheken darf die Stadt Wien nicht fehlen. Gemessen an ihrer Größe hat sie überdurchschnittlich viele Bibliotheken. Im Zentrum des ehemaligen Habsburgerreiches entstanden über die Jahrhunderte große Sammlungen wie die Österreichische Nationalbibliothek, die bis heute zu den bedeutendsten Europas gehört. Aber auch die Wien-Bibliothek, die fast 600 Jahre alt ist und als bürgerliches Gegenstück zu den höfischen Sammlungen gilt. Die Wien-Bibliothek gehört heute zu den modernsten wissenschaftlichen Bibliotheken Mitteleuropas. Günther Keindelsdorfer mit einem Rundgang.
Da steht es, direkt gegenüber dem Burgtheater, in strahlender neugotischer Imposanz. Das Wiener Rathaus. Während der Wiener Belle Epoque in den 1880er Jahren als Trutzburg des liberalen Bürgertums errichtet, um der habsburgischen Dominanz etwas entgegenzusetzen, ist der Monumentalbau seit 1919 fest in sozialdemokratischer Hand, wenn man von 11 Jahren Diktatur absieht. Das Rathaus, eine Ikone des roten Wien. Im ersten Stock ist seit 140 Jahren eine der renommiertesten Bibliotheken der Donaumetropole untergebracht.
Wir gehen jetzt in die aktuelle Ausstellung. Die Wien-Bibliothek macht zweimal im Jahr eine Ausstellung zu ihren Beständen. Heuer stellen wir das Rathaus aus. Anlass ist der 200. Geburtstag des Architekten des Wiener Rathauses, Friedrich Schmidt. Und Sie sehen hier viele Exponate, viele Originale.
Anita Eichinger ist seit 2019 Direktorin der Wien-Bibliothek und somit Herrin über hunderttausende Bücher und kulturhistorische Kostbarkeiten von unschätzbarem Wert.
Wir haben eins der größten Literatur- und Kulturarchive im deutschsprachigen Raum. Wir haben 1600 Nach- und Vorlässe. Wir haben mit der Musiksammlung natürlich Strauss und Schubert, also sind im Memory of the World Register, haben die größte Schubert-Sammlung dieser Welt, sammeln natürlich auch im Bereich der Musik bis in die Gegenwart, also nicht nur 19. Jahrhundert, wo die Wien-Bibliothek sehr stark ist. Und was niemand in unserer Bibliothek vermuten würde, ist, wir haben eine der größten Plakatsammlungen weltweit.
Im Tiefspeicher der Wien-Bibliothek im zweiten Kellergeschoss, einer Hochsicherheitszone, kurbelt der Bibliothekar und Historiker Gerhard Murauer an einem wuchtigen Fahrregal. Hier lagern eine 250.000 Handschriften und 1600 Nachlässe, die wertvollsten Bestände im ganzen Rathaus.
Ich habe hier in Vorbereitung des Schubert-Gedenkjahres 2028 einige Stücke aus unserer Schubert-Sammlung, die eine der bedeutendsten der Welt ist, herausgezogen. Das ist ein Majestätsgesuch an Kaiser Franz I. Man liest hier Euer Majestät, allergnädigster Kaiser. Er möchte sich um die Stelle eines Vize-Hofkapellmeisters bewerben. Er fügt bei ein Empfehlungsschreiben und Zeugnis seines Lehrers Antonio Salieri, das hier neben uns liegt. Das sind alles Dokumente der Wien-Bibliothek.
Hier im Tiefspeicher lagern aber auch die Literatennachlässe von Franz Grillparzer und Karl Kraus, von Egon Friedell, Hilde Spiel und Helmut Qualtinger. Bibliothekar Murauer spaziert ein paar Regalmeter weiter und breitet weitere Schätze aus. Zum Beispiel eine Handvoll Wäschekluppel aus dem Vorlass der Dichterin Friederike Mayröcker.
Eine wichtige Rolle in ihrem Leben haben Schnüre, Leinen, Wäscheleine und Wäscheklammern gespielt. Da gibt es von ihr einen Satz: Wäscheklammern und Wäscheleinen halten mein Leben und Dichten zusammen. Und wir haben eine kleine Auswahl dieser Wäschekluppen auch bei uns in der Wien-Bibliothek im Rathaus in ihrem Bestand übernommen.
Wer glaubt, wissenschaftliche Bibliotheken würden ausschließlich Bücher und Druckschriften hüten, irrt. Hier in der Wien-Bibliothek werden auch die kuriosesten Gegenstände für die Nachwelt gesichert. Von Spazierstöcken und Reisekoffern über Taschentücher und Trinkgläser bis hin zu Röntgenbildern. Um all das vor Katastrophen und dem Zerstörungswerk der Zeit zu bewahren, hat man aufwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Um einen Brand zu verhüten, wird die Sauerstoffkonzentration auf 15,4% reduziert. Das entspricht etwa dem Luftsauerstoffgehalt auf 2.800-3.000 Meter.
Dadurch können sich Brände deutlich schlechter ausbreiten als bei normalem Sauerstoffgehalt. Direktorin Anita Eichinger ist es wichtig, dass ihre Bibliothek auch technologisch in der ersten Liga europäischer Wissenschaftsbibliotheken mitspielt.
Wir haben sehr früh begonnen mit der Digitalisierung, 2011. Wir haben 2014, und das ist eine kluge Entscheidung gewesen, ein Stadtgeschichtswiki aufgebaut, das Wien-Geschichte-Wiki, größte Stadtgeschichtswiki, das es auf dieser Welt gibt, das wir immer noch betreiben. Dieses Wiki nutzt uns heute, um unsere Bestände breiter nach außen zu bringen, aber auch um Dinge rund um diese Bestände zu kontextualisieren. Und wir haben natürlich 2020 begonnen, ein großes Citizen Science Projekt. Schreiben Sie Geschichte, nennt sich das. Das heißt, die Citizen Scientists helfen uns, unsere Briefe zu erschließen. Die sind kohärent geschrieben, das können heute nur mehr wenige Leute lesen. Die Crowd hat uns mittlerweile 150.000 Briefe erschlossen.
Partizipative Zugänge sind Anita Eichinger und ihrem Team wichtig. Mit dem Datenmaterial, das die Citizen Scientists der Wien-Bibliothek erstellt haben, wird nun ein KI-Modell trainiert, das Kohärentschrift maschinell lesen können soll. Und zwar, darauf legt Eichinger Wert, ohne Hilfe von Google und anderen Big-Tech-Konzernen. Selbstbewusst war man halt immer schon im Wiener Rathaus. Und demokratisches Bewusstsein hat hier auch Tradition.
Die Wien-Bibliothek in unserer Reihe über Spezialbibliotheken. Morgen geht es nach München. Die Künstlergruppe Abstraction Création ist heute längst nicht mehr so bekannt, wie einige ihrer Mitglieder es dann später als Einzelkünstler wurden. Hans Arp und Sophie Teuber-Arp gehörten zu den Gründungsmitgliedern. Später kamen unter anderem Wassily Kandinsky und Piet Mondrian dazu. Mondrians geometrische schwarze Linien mit einzelnen gelben, blauen und roten Farbfeldern machten ihn berühmt. Auch die ihm freundschaftlich verbundene Künstlerin Marlo Moss malte in diesem Stil, und die neuere Forschung geht davon aus, dass der Einfluss wechselseitig war. Erstmals wird das Werk der Britin nun in Deutschland in einer Einzelausstellung vorgestellt im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Carsten Probst mit einem Einblick.
Nur wenige Arbeiten sind von Marlo Moss erhalten. Ihre Skulpturen befinden sich im Hauptraum des Georg-Kolbe-Museums, ein ehemaliges Atelierhaus. In einem weiteren Raum sind ihre Zeichnungen und Malereien zu sehen. Schon in den Malereien, die zeitlich vor den Skulpturen von Marlo Moss entstanden sind, fällt die räumliche Wirkung auf. Auf drei quadratische, übereinander montierte Holzplatten etwa, die wie ein Relief wirken, ist eine Leinwand gezogen. Mit wenigen streng gezogenen Linien aus Schwarz und Grau auf weißem Grund erzeugt Moss eine erstaunlich räumliche Konstruktion. Ein wiederkehrendes Motiv sind zwei parallel geführte schwarze Linien, die immer wieder in ihrem Werk auftauchen und die auch Piet Mondrian von der räumlichen Qualität abstrakter Malerei überzeugt haben. Ihre Skulpturen, die oft goldglänzend in Bronze ausgeführt sind, reflektieren das Licht und erweitern die Raumwirkung der Konstruktionen streng und zugleich verspielt. Kuratorin Lucy Howarth. Sie bezog sich ursprünglich auf den russischen Konstruktivismus, aber als dieser sich auch im westlichen Europa verbreitete, verlor er seine politischen Konnotationen, die er in Russland hatte, und wurde ein genuin künstlerischer Stil. Marlo Moss war eine der Mitbegründerinnen der Künstlerinnenvereinigung Abstraction Création, die eine sehr kosmopolitische Ausrichtung hatte. Abstraktion galt für diese KünstlerInnen entweder als Abstraktion von der Natur, Marlowe Moss aber sah Abstraktion als Erfindung von etwas Neuem und so verstand sie auch den Konstruktivismus. Moss' Biografie zeichnet sie früh als unabhängige und überaus eigenständige Person. Seit ihrem Kunststudium lebt sie offen in einer queeren Beziehung mit der Schriftstellerin Antoinette Nyhoff-Wind, kleidete sich nach damaligem Verständnis männlich und wechselte auch ihren Kindesnamen Majory in den männlichen Vornamen Marlowe, den sie auch amtlich bestätigen ließ. Ihre Bekanntschaft mit dem 17 Jahre älteren Piet Mondrian entwickelte sich zu einem Austausch auf Augenhöhe, bei dem sich beide in ihrer Werkentwicklung gegenseitig beeinflussten. Mit ihrem skulpturalen Werk löste sich Marlowe Moss schließlich aus dem Einflussbereich Mondrians und beschritt ganz eigene Wege. Lange Zeit ist sie immer nur als eine Künstlerin im Gefolge von Mondrian ausgestellt worden und das wurde dann anhand ihrer Malerei gezeigt. Und die war ja auch tatsächlich sehr nah an Mondrians Werk. Die beiden arbeiteten über einige Zeit eng zusammen und diskutierten ihre Arbeiten. Sie als Bildhauerin zu zeigen, nimmt von dieser ermüdenden und langweiligen Erzählung von Moss und Mondrian endlich Abstand und zeigt Marlowe Moss als Künstlerin von ganz eigenem Rang. Vier zeitgenössische Künstlerinnen begleiten in der Ausstellung das Werk von Marlowe Moss in die Gegenwart. Tessita Dean, Leonora Antunisch, Roe Robertson und Florette Dijkstra. Die Niederländerin Florette Dijkstra beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit dem Werk von Marlowe Moss, insbesondere mit jenen Werken, die offenkundig inzwischen verloren gegangen sind. Mit aufwendigen Rekonstruktionen aus alten Skizzen versucht Dijkstra, Moss' künstlerische Biografie wiederherzustellen und in die Kunstgeschichte zu integrieren. Im Untergeschoss des Museums hat Leonora Antunisch mit Seilen und bunten Kordeln ein geometrisches Raummuster geschaffen, das die abstrakten Skulpturen von Moss aufnimmt und ihnen eine ganz neue körperliche Erfahrung hinzufügt. Tessita Dean wiederum präsentiert hier eine Sammlung von 200 Flaschenschiffen aus ihrem Besitz. Dean erlernte die Kunst des Flaschenschiffbaus in Cornwall, wo auch Marlowe Moss zwischen den 1940er Jahren und ihrem Tod 1958 gelebt hatte. Das kleine Wunder, ein Schiff in eine Flasche zu bekommen, illustriert dabei sinnbildlich die Mühen, als Künstlerin Einlass in die männlich dominierte Kunstgeschichte zu finden.
Carsten Probst über die Konstruktivistin Marlowe Moss im Kolbe-Museum in Berlin. Und in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es zunächst um Ungarn.
Bei der Wahl in Ungarn nächsten Sonntag, da kommt es nicht nur auf die großstädtischen Eliten an, sondern auch auf die Landbevölkerung und ihre Wahlbeteiligung. Die erleben nämlich die Korruption und die Rechtsmissachtung hautnah, wenn illegale Mülldeponien vor ihrer Türe liegen oder Arbeiter in einer Batteriefabrik, so geschehen in Göt, jahrelang giftige Substanzen einatmen mussten. Der engste Kreis von Premier Orbán bereichert sich schamlos, berichtete am Wochenende die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Viel komme darauf an, wie viele Stimmen abgegeben werden, sagte der ungarische Osteuropa-Historiker Matej Rigo von der Ludwig-Maximilians-Universität München heute früh in diesem Programm.
Was sehr spannend und sehr wichtig ist, dass vielleicht 80% der Bevölkerung wählen werde. Das ist die höchste seit der Wende in Ungarn. Und das finde ich gut für die ungarische Demokratie. Wahlbeteiligung, ja, ja. Und das ist gut in einer Demokratie.
Nach 16 Jahren Herrschaft habe Orbán das Land nicht nur verändert, eine neue Elite etabliert, sondern er sei auch verwundbar, so der Historiker Rigo. Der Oppositionsführer Peter Madja ist 45 Jahre alt, dynamisch. Er kann die Gegner ein, jedenfalls darin, Rechtsbruch und Korruption zu beenden. Nur das System Orbán, das bestehe halt aus klientelistischen Netzwerken.
Orbáns Macht beruht nicht nur auf seine Person, sondern auf einem über Jahre aufgebauten System aus Medienkontrolle, wirtschaftlichen Loyalitäten und staatlichen Ressourcen. Gerade deshalb wäre selbst eine Niederlage Orbáns noch nicht automatisch das Ende des Orbanismus,
sagte Matej Rigo, der Osteuropa-Historiker, heute früh in diesem Programm. Es ist der 17. seiner Art. An der Technischen Hochschule Brandenburg, da ist ein neuer UNESCO-Lehrstuhl eingerichtet worden. Schwerpunktmäßig soll er sich der Digitalisierung von kulturellem Erbe in Krisengebieten des Nahen Ostens und Nordafrikas widmen. Unser kulturelles Erbe stiftet Identität und ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt enorm wichtig, so Maria Böhmer, Außenstaatsministerin AD und Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission. In Krisenregionen sei kulturelle Identität besonders gefährdet. Digitale Technologien eröffnen Möglichkeiten, dieses Erbe für kommende Generationen zu bewahren und weltweit zugänglich zu machen.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Der Ostersegen des Papstes und die Personaldebatte bei der FDP. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.